Das tut mir leid. Ich erzähle hier seit 3 Minuten ins Mikro und niemand kriegt das mit. Und ich bastle die ganze Zeit an der Technik rum. Herzlich willkommen bei Radio Chaotica. Heute mit 2 Themen. Das eine ist die heftig umstrittene EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die letzte Woche im Europaparlament verabschiedet wurde. Und das andere sind die Big Brother Awards, von denen wir euch ein bisschen berichten würden. Die Musik, die gerade eben kam, das war Zerinnerung. Ein netter Mix von zerinnerung.de kann man sich dort herunterladen, umsonst natürlich. Ja, ich glaube, wir lauschen noch ein bisschen, während ich hier noch ein paar kleine Technikkeiten beseitige. Mit 378 zu 197 Stimmen hat am letzten Mittwoch, Donnerstag, egal, letzte Woche auf jeden Fall, das Europaparlament die umstrittene Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung abgesegnet. Auf Englisch Data Retention bedeutet Vorratsspeicherung nichts anderes, als dass alle Kommunikationsdaten im Internet in Zukunft auf mehrere Monate gespeichert werden soll. Wer ruft wann welche Webseite ab? Wer schreibt wem eine E-Mail? Wer chattet mit wem? Etc. ist daraus abzulesen und stellt somit natürlich einen massiven Eingriff in die, ja, in unsere verfassungsrechtlich eigentlich garantierte Telekommunikationsfreiheit beziehungsweise in unser Briefgeheimnis dar. Das sehen natürlich andere Menschen anders. Wir hoffen natürlich immer noch auf verschiedene Gerichte. Auf jeden Fall bedeutet das im Klartext erstmal, dass alle Daten, die zur Kommunikation im Internet benötigt werden, sprich wer ruft wann welche Seite ab, gespeichert werden. 6 Monate ist das Mindestmaß, das die EU festlegt. Deutschland möchte bis zu 24 Monaten, also Schäuble möchte bis zu 24 Monaten speichern. Polen spricht gar von 15 Jahren. Ja, das andere ist, dass dort ebenfalls festgelegt wurde, dass die Handydaten gespeichert werden. Sprich, wer befand sich wann wo, ist auch dort abzulesen. Natürlich sollen keine keine Bewegungsprofile erstellt werden. Natürlich soll nur im Falle von Straftaten, ursprünglich war es mal der Terrorismus, gespeichert, abgerufen werden. Natürlich soll es massive Zugangsbeschränkungen zu diesen Daten geben. Aber wo Daten da sind, entstehen Begehrlichkeiten und zu was das führt, haben wir schon des Öfteren gesehen. Dabei hatte noch am 17. Februar 2005 der Deutsche Bundestag die angedachte Mindestspeicherungsfrist und damit eine Speicherung von Verkehrsdaten auf Vorrat ausdrücklich abgelehnt. Das hat sogar die Bundesregierung, er hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, diesen Beschluss auch auf EU-Ebene mitzutragen. Die Bundesregierung ist dem nicht nachgekommen. Stattdessen wurde sich immer weiter in Forderungen überboten. Von Terrorismus kann man auf Kapitalverbrechen kann man auf Kinderpornografie, kann man auf kleinere Verbrechen. Dann schaltete sich die Unterhaltungsindustrie ein und forderte diese Daten auch zu nutzen, um Downloader im Internet zu jagen. Wohin das führen kann, wollen wir gar nicht erst ausmalen. Dabei ist Vorratsdatenspeicherung gar kein so approbates Mittel, um irgendetwas zu verhindern, wie wir nachher noch ein bisschen aufzeigen werden. Ja, ich denke, wir lauschen noch ein bisschen weiter den Mix. Ihr hört Radio Chaotica, ich bin Julian und nachher kommt noch Neingeist und Benedikt zu uns. Wir arbeiten noch ein bisschen an der Sendung, während diese hier läuft. Ja, viel Spaß mit Zerrinnerung. Zurück bei Radio Chaotica heute am 19. Dezember. Ja, schönes Weihnachtsgeschenk von der EU. Überwachungsstaat ist immer so ein böses Wort, aber tatsächlich bewegen wir uns immer weiter dahin. Überwachung heute das Thema bei Radio Chaotica. Soeben Vorratsdatenspeicherung. Natürlich ist das nicht ohne Protest geblieben. 58.000 Leute haben die Erklärung Data Retention is No Solution unterzeichnet, die unter anderem von der European Rights Digital Rights Initiative, der auch einige deutsche Organisationen angehören, ins Leben gerufen wurde. Access for All, ein niederländischer Internetprovider, hat sich dem angeschlossen und hat auch auf seiner eigenen Seite mal dargestellt, was das eigentlich für sie bedeutet. Denn das massive Anfallen von Daten bedeutet im Klartext, seit dem 15. September hätte Access for All im Rahmen dieser Richtlinie 49 Billiarden Bytes, das sind 49 Petabyte an Daten speichern müssen. In CDs gepresst würde das bedeuten, dass Access for All 43 Millionen CDs hätte speichern müssen an Daten mindestens 6 Monate lang. Und die 6 Monate sind noch lange nicht vorbei. Ja, der irische Ministerpräsident hat unter anderem daraufhin angekündigt, also auf die Entscheidung hin angekündigt, diese Richtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof stoppen zu wollen. Wir werden hoffen, wir werden sehen. Nun, ja, da draußen ist es ein wenig unruhig und wir hören weiter einfach ein bisschen Musik. Denn danach wollen wir euch mal ein bisschen erklären, was das eigentlich technisch bedeutet und was man dagegen technisch tun kann. We'll be right back. Willkommen zurück. Während Nine Geist noch ein Interview mit den Big Brother Awards machen schneidet, erklären wir euch ein bisschen, was Vorratsdatenspeicherung genau ist. Wenn ich im Internet surfe, wenn ich irgendwas im Internet mache, wenn ich eine E-Mail schreibe oder ähnliches, dann muss ich mich an einen Server verbinden. Diese Verbindungsdaten, also Person A oder Knoten A verbindet sich mit Knoten B, die werden in Zukunft gespeichert. Das heißt klar, alles, was ich mache, wird in Zukunft erstmal vorgehalten. Dabei kann das rein gar nichts verhindern, schon gar nicht in puncto Terrorismus, in puncto Absprachen von möglichen Terroristen oder Ähnlichem. Mal abgesehen davon, dass da sowieso jegliche Art von Erforderlichkeitsgrundsatz oder Ähnliches über den Haufen geschmissen wird. Oder auch von Beweislast ein bisschen. Ein potenzieller Terrorist, zu dem wir natürlich in Zukunft alle gehören werden, könnte natürlich auch über Funknetzwerke miteinander kommunizieren. In vielen großen Städten gibt es freie Funknetzwerke, die dieser Aufsicht nicht unterlegen, die frei sind, über die man weiterhin kommunizieren kann. Das kann natürlich auch ein ganz normaler Bürger machen, dem seine Daten heilig sind, der sich nicht überwachen lassen möchte. Wir reden ja nicht nur von Terroristen, auch die Gesetzesmacher reden längst nicht mehr von Terroristen. Ihnen geht es vielmehr darum, ein möglich breites Netz an Überwachung zu schaffen. Ja, man kann auch über Handys kommunizieren. Es gibt in vielen Ländern, ich glaube auch in Deutschland, immer noch Telefone, die nicht anmeldepflichtig sind, sprich Prepaid-Handys, über die man weiterhin telefonieren kann. Das kann natürlich auch keiner feststellen, wem die gehören oder woher die kommen. Neben mir sitzt Benedikt, der auch noch ein bisschen darüber erzählen will. Hallo Benedikt. Ja, hallo. Ja, es geht auch, indem man außerhalb von Europa einfach sich unterhält oder aufhält. Das Internet ist groß, man muss nicht innerhalb Europas chatten, um chatten zu können. Im Gegenteil, zum Beispiel in China wird das sehr häufig benutzt, denn Chinesen sind natürlich schon lange von einer gewissen Überwachung ausgesetzt und gewisser Repression. Dort chattet man einfach über Spiele, Computerspiele, denen man sich verbindet, wo der Chat damit im Spiel abgekapselt ist, damit auch nicht mehr feststellbar ist, wer mit wem chattet. Und dann chattet man eben darum. Ja.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, sich einen eigenen Webserver zuzulegen.
Entschuldigung, nochmal.
Ja, also noch eine Möglichkeit wäre, sich einen eigenen Webserver zu kaufen, was ja heute auch nicht mehr so teuer ist. Und dann steht einem eigentlich damit so gut wie frei, was man mit seinen Verbindungsdaten auf diesem Server anstellt. Man kann dann zum Beispiel irgendwelche verschlüsselten Tunnels zu diesem Server aufbauen und unterliegt dann auch nicht mehr diesem Gesetz. Beziehungsweise es tritt, glaube ich, erst in Kraft, wenn man eine bestimmte Anzahl von Benutzern erreicht hat. Oder wie ist das?
Ja, also es tritt schon in Kraft, aber es kann natürlich nicht mehr so genau festgestellt werden, von welchem Computer zu Hause so etwas stattfindet. Denn erstmal geht das Ganze ja, der ganze Verkehr ja über einen anderen Server. Ja, man kann auch einfach mit einem Modem ins Ausland telefonieren, sich im Ausland dann ins Internet einwählen. Auch möglich, also teuer und für den normalen Bürger sicher nicht zu gebrauchen. Der normale Bürger ist sowieso derjenige, der am ehesten davon betroffen wird. Wer etwas Böses tun will, der tut das eben auch um solche Gesetze und Regelungen herum. Ja.
Dann gibt es noch die Möglichkeit des sogenannten Closed Service, also geschlossenem Dienst, den man auch betreiben kann, wenn man sich dann einen eigenen Server gemietet hat. Und zwar stellt man dann halt eben diesen Dienst nur einer gewissen Zahl von Leuten zur Verfügung und unterliegt damit auch nicht mehr diesem öffentlichen Telekommunikationsgesetz und muss dann auch nicht diese Logfiles dann weitergeben, wo halt gespeichert ist, wer sich auf diesem Server verbunden hat und da irgendwas mitgemacht hat.
Anonyme Proxys, ein nächstes Ding. Ein Proxy ist quasi ein Mittelsmann. Wenn ich nicht direkt mit einem Server kommuniziere, gehe ich über einen sogenannten Proxy. Sage dem Proxy, hier, hol mir mal diese und diese Webseite ab oder schicke die Daten dort und dorthin. Und der Proxy macht das dann für mich. Das Ding ist, es gibt genügend anonyme oder ausländische Proxys, über die man gehen kann. Also verbinde ich mich erst dorthin, sage dem Proxy, ich möchte dies und das abrufen. Der Proxy gibt mir das dann zurück und holt es beim entsprechenden ab. Dadurch lässt sich natürlich auch nicht mehr feststellen, was ich eigentlich haben wollte, denn Verbindungsdaten heißt ja nur, dass ich eben zu diesem Proxy kommuniziert habe.
Dann eine Erweiterung von diesen anonymen Proxys oder beziehungsweise eine andere Möglichkeit, das zu nutzen, ist das sogenannte Tor-Netzwerk, was aus der Open-Source-Szene kommt. Dabei verbindet man sich dann auch eben zu so einem Proxy, der dann allerdings an einem Netzwerk hängt mit vielen anderen Proxys, und die Verbindung wird dann durch dieses Netz hindurchgeschleift. Und zwar auf eine solche Art und Weise, dass es im Nachhinein gar nicht mehr möglich ist, festzustellen, woher eigentlich diese Anfrage gekommen ist. Und dementsprechend bringen dann diese Logfiles auch nichts mehr.
Ja, also man kann sich das so vorstellen, wie eben auch mit Mittelsmännern. Ich habe eine ganze Reihe von Mittelsmännern, sagen wir mal 10, 15 Leute. Ich gebe einem den Auftrag, hol mir was zu trinken. Und der wird mir auch irgendwann was zu trinken holen, aber der sagt das dann jemandem anderen weiter, jemand möchte was zu trinken, der sagt es wieder weiter, der sagt es wieder weiter, irgendwo geht es dann, geht jemand dann zum Laden und kauft was zu trinken, gibt es dann über die ganze Reihe zurück und irgendwann erhalte ich dann was zu trinken. Wer mir das im Endeffekt im Laden gekauft hat, weiß ich nicht, möchte ich nicht wissen. Wem der Laden das verkauft hat, naja, der Laden hat es einem Mittelsmann verkauft, das aber weiterging. Genauso funktioniert das eben mit dem Tor-Netzwerk, das Ganze natürlich verschlüsselt, sodass auch intern die Kommunikation zwischen den einzelnen Knoten nicht abgehört werden kann. Ja, das Ganze ist dann auch unter anderem unter dem Namen Freenet für Tauschbörsen im Internet verwendet. Naja, es wird noch nicht verwendet, es ist noch etwas langsam für solche Zwecke, aber das funktioniert im Prinzip im gleichen Fall. Jemand bietet eine Datei an, sagen wir ein Musikfile. Und jemand anders möchte es haben, sieht auch nicht der und der, hat eine solche Musikdatei, eine MP3-Datei und sagt jetzt seinem Knoten, ich möchte diese MP3-Datei haben. Das geht über verschiedene Knoten und über verschiedene Mittelsleute sozusagen. Irgendjemand holt die MP3-Datei dort ab, schickt sie weiter und sie kommt wieder bei mir an. Wer von wem runtergeladen hat und was, ist damit nicht mehr festzustellen. Ja.
Das letzte Beispiel, was wir hier auf der Liste haben, bezieht sich mal wieder auf eine Verschlüsselung und auf einen eigenen Server oder auf einen Server, zu dem man halt Zutritt hat, der irgendwo auf der Welt außerhalb Europas ist. Zu diesem kann man sich dann auch über einen verschlüsselten Kanal wieder verbinden und von dort dann quasi das kriegen, was man eigentlich wollte, zum Beispiel eine Webseite, wenn man die aufruft. Dann wird das einfach über diesen verschlüsselten Kommunikationskanal außerhalb der EU weitergeleitet. Und so kann man dann auch eben diesem Gesetz quasi entfliehen.
Ja, warum ist das alles so wichtig? Warum, ich habe doch nichts zu verbergen. Warum möchte ich nicht, dass andere Leute meine Daten mitlesen? Nun, naja. Ich mache auch einen Briefumschlag um meine Post. Ich möchte nicht unbedingt, dass jeder mitbekommt, mit wem ich mich unterhalte. Ich gehe auch in eine Kneipe, wo vielleicht niemand mich kennt und möchte dort jemanden ansprechen. Da, wo Daten entstehen, entstehen Begehrlichkeiten. Da, wo feststeht, wer mit wem telefoniert hat oder wer mit wem kommuniziert hat, wer wem eine E-Mail geschickt hat oder wer meine Seite abgerufen hat, da wird das auch, und da, wo das gespeichert wird, da wird es auch benutzt werden können. Rasterfahndungen fängt es an oder mit weitergehenden Dingen. Ja, einer der Preisträger dieses Jahr der Big Brother Awards, zu dem wir später kommen, war das Land Schleswig-Holstein beziehungsweise eine Staatsanwaltschaft, die Handydaten gespeichert hatte. Beziehungsweise gespeicherte Handydaten abgerufen hat, als eine Scheune brannte, und hat erstmal festgestellt, wer hat sich in dem Umkreis befunden zum Tatzeitpunkt, und hat dann eben eine Rasterfahndung über all diese Leute laufen lassen. Ich möchte das nicht. Wenn in meiner Nachbarschaft ein Haus brennt, dann möchte ich nicht zum Kreis der möglichen Täter gehören. Und das ist auch gut so. Wir hören noch ein bisschen Musik und danach geht's weiter mit den Big Brother Awards. Dankeschön. I wish 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 Hallo und herzlich willkommen zurück bei Radio Chaotica, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Clubs Karlsruhe Entropia e.V. Wir haben euch gerade etwas über Data Retention bzw. Vorratsdatenspeicherung erzählt. Nun gehen wir weiter mit der Überwachung. Diesmal zu den Big Brother Awards. Die Big Brother Awards ist eine Veranstaltung, die jährlich seit ein paar Jahren vom Föbut e.V., dem Förderverein für bewegten und unbewegten Datenverkehr, veranstaltet wird in Bielefeld. Die Big Brother Awards ehren jedes Jahr Preisträger aus verschiedenen Kategorien, die sich besonders schlimm um Datenschutz bemüht haben, sprich die besonders dazu beigetragen haben, dass Bürgerrechte und speziell Datenschutz in Deutschland abgebaut werden. Ja, es gab schon mal einen Lebenswerkpreis, ein Preis für das Lebenswerk, galt damals der GEZ für permanente Stasi-ähnliche Datensammelei. Dieses Jahr geht der Lebenswerk Award an den ehemaligen Bundesinnenminister Otto Schily für den Ausbau des deutschen und europäischen Überwachungssystems auf Kosten der Bürger und Freiheitsrechte und für seine hartnäckigen Bemühungen um die Aushöhlung des Datenschutzes unter dem Deckmantel von Sicherheit und Terrorbekämpfung. Wir gratulieren. Der Benedikt erzählt uns als nächstes, was die Wirtschaft der Preisträger in der Kategorie Wirtschaft so macht.
Ja, also der Preisträger dieses Jahr in der Kategorie Wirtschaft, das ist die Saatgut Treuhand Verwaltungs GmbH. Und die hat den Preis dieses Jahr dafür gewonnen, dass sie eine Datensammlung über Bauern betreibt und diese dann auch verklagt, und zwar zu Tausenden. Und zwar geht es eigentlich darum, dass das Saatgut für die Bauern eigentlich von einem großen Wirtschaftszweig halt ausgeliefert wird und die Bauern verdächtigt werden, quasi ihr eigenes Saatgut aus ihrem eigenen Abbau auch dazu zu verwenden, eben ihre Früchte oder was auch immer anzubauen. Und da wird halt auch groß bespitzelt und werden große Netze aufgebaut, wer dann da irgendwie, ja.
Also das Problem ist, dass das Sortenschutzrecht es verbietet, beziehungsweise es erlaubt eigentlich schon, aber man darf nicht einfach Saatgut, das man kauft, das jemand anders so gezüchtet hatte, darf man einfach nicht einfach so nachbauen. Und anstatt dem Ganzen irgendwie anders entgegenzutreten, geht die Saatgut Treuhand GmbH eben hin und ermittelt in verschiedenen Überwachungsmechanismen, wer denn so das Saatgut alles nicht richtig korrekt lizenzrechtlich abgerechnet hat und erstellt riesige Profile über verschiedene Landwirte. Der nächste Preis geht an die Behörden und Verwaltung, dieses Jahr an die Regierung des Landes Niedersachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten Herrn Christian Wulff, für die Zerschlagung der Datenschutzaufsicht in Niedersachsen. Ja, den In Niedersachsen gab es wohl mal eine Aufsicht über den Datenschutz in der Wirtschaft. Die wird aber ab dem 01.01.2006 dem Innenministerium zugeordnet. Ja, das geht eigentlich sogar so weit, dass eigentlich gab es ursprünglich mal von der EU-Kommission in Deutschland gegen Deutschland eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren wegen Missachtung der Datenschutzrichtlinien. Ja, die wird auch einfach mal trotzdem noch unterlaufen, obwohl es schon Klagen gab. Denn die Richtlinie fördert eine völlige Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht. Nächster Preis, Kommunikation.
Ja, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Der Preisträger in dem Bereich Kommunikation ist dieses Jahr die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein. Und für die Speicherung eben von diesen Handydaten, in diesem Fall, wo die Scheune gebrannt hat, ihr erinnert euch sicher. Also um es nochmal zu wiederholen für die Leute, die vielleicht erst später eingeschaltet haben, es hat da irgendwie eine Scheune gebrannt und die Staatsanwaltschaft hat dann eben, um den Täter zu finden, eine Massenfahndung gemacht, wer sich gerade zu diesem Zeitpunkt, wo die Scheune gebrannt hat, in einer Funkzelle aufgehalten hat von Handys. Also in der Handyfunkzelle. Und die Leute, die dann gerade da waren und ihr Handy anhatten, die wurden damit alle potenziell verdächtigt. Und dann wurde eine Rasterfahndung auf eben diesen Daten halt gemacht. Und alle diese Leute, die gerade da ihr Handy anhatten und in der Umgebung waren, wurden dann überprüft.
Bei uns ist jetzt auch Neingeist. Herzlich willkommen.
Hallo. Zu dem Fall kann ich auch noch was sagen, weil dort war es nicht nur so, dass die Staatsanwaltschaft den Zeugen wollte, das hat sie vorgegeben, aber hat dann die Zeugen auch danach ihre eigenen Autofarbe etc. gefragt. Das heißt, das ist irgendwie fraglich, ob sie überhaupt wirklich nur Zeugen gesucht haben.
Und nachträglich war es dann auch noch so, dass die Datenschützer des Landes Einsicht in diesen Fall haben wollten, um das halt zu prüfen, ob da rechtmäßig vorgegangen wurde. Und die Einsicht wurde dann auch verwehrt.
So, wir kommen weiter zum Kategorie Technik, der diesmal nicht an Einzelne ging, oder schon an Einzelne, aber nicht an einen bestimmten. Es geht mal wieder um die Videoüberwachung aller Orten. Diverse Kandidaten haben gewonnen. Zum Beispiel, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig. Es waren einige und die Begründung lautet ganz einfach: Sie geht an eifrige Überwachungsfetischisten für die schleichende Degradierung von Menschen zu überwachten Objekten und der Verharmlosen der Folgen von flächendeckender Überwachung. Ja, unter anderem gab es zum Beispiel eine Uni, ich glaube Paderborn, es gibt wahrscheinlich mehrere Unis, die ihre Studenten überwacht mit Kameratechnik, um einen Computerdiebstahl zu verhindern, was auch recht fraglich ist, ob damit irgendwas verhindert wird. Geht natürlich auch an viele andere Preisträger.
Der Preis in der Kategorie Verbraucherschutz wurde dieses Jahr verliehen an die WM-Organisation. Und zwar dafür, dass sie in die Tickets für die WM, die jetzt kommendes Jahr ist, kleine Funkchips einbauen, wo auch gespeichert ist, wem genau dieses Ticket gehört. Und damit ist es halt auch möglich, im Stadion genau zu lokalisieren, welche Person jetzt gerade wo sitzt und ob die sich gerade irgendwie auf der Toilette befindet oder sonst was tut.
Ja, WM können wir sowieso noch ein bisschen ausholen. Also was das WM-Organisationskomitee macht, hat auch nicht nur uns Datenschützer auf den Plan gerufen, sondern auch inzwischen die Verbraucherschutzorganisationen, hat auch schon einstweilige Verfügungen gegeben, soweit ich weiß, denn wer ein WM-Ticket kaufen möchte, wer zu dieser Veranstaltung gehen möchte, muss nicht nur damit rechnen, dass er im Stadion überwacht wird, dass er gesehen wird, wo er sitzt, sondern dieses Ticket ist auch gebunden an Name, Alter, Personalausweisdaten etc., Wohnort. Ich kann nicht einfach ein Ticket kaufen wie früher, wo drauf steht Platz A, Reihe 17, Block C, sondern ich muss angeben, wo ich wohne, wie ich heiße, wie alt ich bin, wie meine Personalausweisnummer lautet und weitere Daten sicher auch noch. Diese Daten werden dann vom Organisationskomitee gespeichert, ursprünglich beziehungsweise unter dem Argument, dass man Gewalt vermeiden will. Aber wer weiß, was denn sonst noch daraus entsteht. Wer weiß, ob sich nicht auch Sponsoren für solche Daten interessieren könnten. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht in Zukunft. Auf jeden Fall ist das WM-Organisationskomitee bzw. Franz Beckenbauer als dessen Vorsitzender ein besonders würdiger Preisträger. Der nächste Preis in Sachen Politik geht an den hessischen Minister des Inneren, Volker Bouffier, der... Hier klingelt ein Telefon. Hier klingelt ein Telefon. Wir ignorieren es. Der präventiv Orte abhören und orten will, welche Mobiltelefone telefonieren. Der DNA-Analyse auch bei Kindern unter 14 Jahren fordert, die eine Straftat begangen haben und für deren zukünftige Strafverfolgung. Der die Polizei befugt, Kfz-Kennzeichen auch ohne Straftatverdacht zu scannen und für den Einsatz von Videoüberwachung bei Personenkontrollen ist. Wir gratulieren auch Volker Bouffier. Ja, und dann gibt es noch einen Regionalpreis an eine Grundschule Enningloh bei Bünde.
Und zwar hat diese Grundschule auch eine sehr fragwürdige Weitergabe von Daten betrieben. Und zwar haben die alle Namen von Schulanfängern an unter anderem die Sparkasse und die Volksbank einfach so weitergegeben, damit diese für ihre Girokonten und Startkonten werben konnten. Und das auch ohne Einwilligung der Eltern oder der Kinder selbst.
Ja, und nun haben wir nicht live, aber zumindest immerhin am Telefon Padelun, der die Big Brother Awards organisiert. Vorher noch ein kleines bisschen Musik, um uns das auch einrichten zu können. Ihr gesteht uns die Pause zu. Bei jedem Versuch wird es verfliegen, wenn unsere Augen wiedersehen. Davon stand nichts in deinem Buch. Willkommen zurück bei Radio Chaotica, der monatlichen Sendung vom Chaos Computer Club Karlsruhe, Entropia e.V. Heute ist der 19. Dezember und es ist ein schneeiger Tag. Nun folgt im Rahmen unserer Berichterstattung über die diesjährigen Big Brother Awards ein Interview mit Big Brother Award-Macher Padelun. Herzlich willkommen. Ja, Padelun, die Big Brother Awards, die du seit wie vielen Jahren machst?
Seit dem Jahr 2000, da haben wir das erste Mal Big Brother Awards gemacht.
Gut, und das war dann aber noch nicht weltweit neu, sondern kam aus den USA, aus England?
Nee, das war ursprünglich eine Idee von Privacy International, dem Simon Davis, der hat das 1998 gemacht. Und im Jahr 1999 haben Leute aus Österreich auch Big Brother Awards vergeben und dann kam bei uns dann die Idee per Telefon rein, hört mal, wollt ihr das nicht vielleicht auch machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das und dann stand das auch sofort auf dem Heise-Ticker und dann mussten wir ja.
Ja, das klingt doch nach einer Aufgabe.
Genau, eine wahre Aufgabe.
Die euch inzwischen auch Vollzeit quasi beschäftigt, ein paar Monate.
Ja, Vollzeit auch dadurch, dass natürlich das ganze Jahr über Leute anrufen. Also jeder Redakteur, der irgendwo jetzt zum Thema Datenschutz recherchiert, kommt zwangsläufig irgendwann auf uns, weil die meisten Themen haben wir ja auch überhaupt erst aufgegriffen und in die Öffentlichkeit gebracht. Und dadurch ist es schon wirklich fast Vollzeit. Allerdings versuchen wir neben der Vollzeit auch noch ein paar andere Vollzeitjobs zu machen, um dem großen Feind, den ganzen Datenverbrechern da draußen, die roten Karten zu zeigen.
Wie finanziert sich das denn? Alles über Spenden?
Ja, das ist einer der Hauptteile unserer Finanzierung, sind viele, viele kleine Einzelspenden. Das heißt, wer auf unsere Website geht, kann auf die Spendenseite gehen und uns gleich eine Lastschriftermächtigung geben. Das ist tatsächlich notwendig, um diese Arbeit machen zu können. Es gibt leider sehr, sehr wenige Großspenden, die gab es auch schon. Also die letzten Big Brother Awards haben wir fast ausschließlich mit einer Großspende durchfinanziert. Aber das Schöne ist auch bei diesen ganzen vielen kleinen Spenden, den Einzelnen trifft es nicht so hart, also seien es 5 oder 10 Euro im Monat, die hat man immer noch mal übrig, selbst als Arbeitslosenhilfe-4-Empfänger. Und Es gibt uns auch ein Mandat, weil das zeigt auch, wenn viele Leute wirklich bereit sind, jeden Monat dafür einen kleinen Betrag halt an uns abzuzweigen, dann wollen die auch, dass wir was tun. Und das gibt uns auch sehr viel Einfluss in der Politik und bei
Padelun. Wie fühlt es sich denn an, wenn sich Prophezeiungen oder Warnungen, die ihr auch schon mal in Big Brother Awards formuliert habt, jetzt langsam auf euch zurückschwappen, wenn die Presse da jetzt langsam erst drauf einsteigt oder wenn Dinge passieren, die ihr schon vor ein paar Jahren vorhergesehen habt?
Ja, natürlich kommt erstmal so der Punkt, den können wir nicht ganz vermeiden, zu sagen, na, haben wir euch doch gleich gesagt. Dieses Blödsinn, ja, haben wir euch doch gleich gesagt, versuchen wir nicht so deutlich werden zu lassen, weil uns ist auch bewusst, wie schwer und wie komplex das Thema ist und die meisten Leute eben nicht so richtig wahrnehmen können, in welchen Zusammenhängen wir es da zu tun haben, bei diesen ganzen Datenverbrechen, die da geschehen. Siehe das Mautsystem, wir haben gesagt, hey Leute, passt auf, das wird zur Überwachung eingesetzt und es gab damals extra ein Gesetz, also vor einem Jahr war das, in dem Mautgesetz wurde reingeschrieben, nein, es darf nicht für Überwachung eingesetzt werden. Und jetzt ein Jahr später, da ist dann Herr Schäuble dran und sagt, nein, nein, natürlich wollen wir das auch für Überwachung einsetzen. Da sieht man, wie schnell sich Gesetze ändern lassen und das haben wir halt schon vorausgesagt. Ich finde es auch komisch, warum noch niemand mit großen Akkuflexen, so wäre eigentlich eine schöne Sache für so eine kleine Dorfgemeinschaft in der Nähe einer Autobahn, wirklich dann hinzugehen und mit Akkuflexen diese Mautsysteme einfach abzuflexen. Also ich fände das sehr, sehr, sehr notwendig, dass diese Form von Widerstand kommt. Auf anderer Seite gibt es aber natürlich auch Erfolge. Wir haben im Jahr 2002 die Firma Microsoft ausgezeichnet und die Firma Microsoft war auch bisher das einzige Unternehmen, die so viel Standing hatte, ihren Konzerndatenschutzbeauftragten einzufliegen. Der hat sich die Sachen angehört, die wir ihnen vorgeworfen haben, hat auch gesagt, er nimmt den Preis an, er hält ihn für wichtig, er sieht es natürlich ein bisschen anders von der Laudatio gegenüber der Firma Microsoft und eigentlich haben sie doch alles nur falsch kommuniziert. Aber tatsächlich ist es jetzt soweit, dass Microsoft eine unserer Hauptforderungen sich ebenfalls angeschlossen hat, nämlich Machtgesetze gegen Datenverbrecher, Machtgesetze, die uns klare Regeln geben, weil sie haben erkannt, dass Gesetze, die Datenschutzregeln, auch ihnen hilft, nämlich in dem Bereich, dass sie, wenn sie die Gesetze einhalten, dann nicht gegenüber den Bad Boys, den Bad Guys, zum Beispiel auch ihren eigenen Aktionären gegenüber, zu Dingen gezwungen werden können, die sie selber nicht machen wollen.
Gut, sag mal, was war denn so dieses Jahr vor allem in den Big Brother Awards das Schlimmste oder das Gravierendste, was ihr ausgezeichnet habt? Gibt ja auch sicher so ein bisschen Gewichtung. Wie siehst du auch so manche Sachen eben etwas schlimmer und manche Sachen eben auch schlimm, aber nicht ganz so?
Also die Frage nach dem, was war das Schlimmste, wird mir sehr, sehr häufig gestellt. Ich kann sie tatsächlich nicht beantworten oder vielleicht sogar anders, ich will sie nicht so beantworten. Es gibt nicht das Schlimmste, weil wir können keines dieser Datenverbrechen einzeln für sich betrachten, sondern wir müssen sie immer im Zusammenhang betrachten mit dem, was passiert. Ich stelle fest, dass mittlerweile zum Beispiel bei Videoüberwachung die Leute mittlerweile so abgestumpft sind, sich so hilflos fühlen, dass sie einfach sagen, ja gut, dann sind da halt Kameras. Ich will mich jetzt nicht darüber aufregen. Ich finde, das ist schon ganz schrecklich. Und ich finde, jeder, der eine Kamera im Moment aufhängt, ist wirklich ein Datenverbrecher und damit zwar genauso schlimm wie viele anderen auch, aber ich kann, aber in der Summierung ist es halt wirklich, gehört es mit zu dem Schlimmsten. Mit zu dem Schlimmsten gehört, wenn ich in Schulen Daten von Schulabgängern oder rausfische, sei es über Preisausschreiben, sei es darüber, dass ich ihnen irgendeine komische Schülerhilfe verspreche oder nur ein kostenloses Konto. Natürlich kann ich sagen, wenn jemand zielstrebig als Generalstaatsanwalt Daten von Handybenutzern abgreift, um daraus Verdächtige oder Zeugen zu generieren, dass das auch sehr böse ist von der Art und Weise her. Aber da müssen wir auch einfach sehen, wenn wir diesen einen Sachen wie überall dieses Akzeptieren von Videokameras dem entgegenzukommen, dann können wir auch nicht sagen, dann ist das Abgreifen von Handydaten dann schlimmer oder irgendwann werden wir dann vielleicht sogar irgendwann wahrscheinlich doch einfach sagen, ja, jeder Mensch muss nackig sein, damit er überhaupt existieren darf. Also Schlimmstes gibt es nicht, sondern alles, was da passiert, ist schlimm genug und als Summierung gibt es das Schlimmste, ja.
Habt ihr euch auch schon mal überlegt, einen Positivpreis für Deutschland einzurichten? Für Leute, die eben.
Ja, das ist von Anfang an überlegt worden, einen Positivpreis zu geben. Das ist auch so, dass in der ursprüngs Big Brother Award Ebene, die von den Engländern her gegeben wurde, gab es den Winston Award, also einen Positivpreis. Wir haben uns damals überlegt, dass wir das nicht machen wollen, weil Positivpreise sind sehr, sehr zwiespältig. Wenn wir einen Positivpreis rausgeben wollten, dann müsste das auch bedeuten, dass wir mit einer relativ großen Summe, also zumindest spürbaren Summe Geldes, ich sage jetzt mal so 20.000 Euro ausgestattet ist, damit er überhaupt eine Aufmerksamkeit erfährt, damit er überhaupt weitergeht und damit Leuten dann wenigstens überhaupt ein bisschen geholfen ist. Denn ich kann mir vorstellen, Leute, die so einen Preis verdienen und die jetzt nicht nur die sind, die wir eh kennen, also so, dass wir ihnen dann untereinander nur noch herumreichen, das sind Leute, die dann echt gebeutelt worden sind durch Datenverbrechen oder weil sie dagegen angestanden sind, denen sind dann auch große Kosten entstanden und die dann einfach nur kurz auf eine Bühne für einen Applaus zu holen, das ist mir zu zynisch.
Okay, danke schön. Big Brother Awards gibt es jetzt in wie vielen Ländern?
Ich kann es im Moment in der Zahl nicht sagen. Jüngst ist jetzt Korea dazugekommen. Ich glaube, es sind etwas, ich sage mal, bei einem Dutzend bis 15 Länder. Manche haben mal einen vergeben und brauchen dann doch wieder 2-3 Jahre, bis sie das nochmal schaffen. Also so genau kann ich das nicht sagen.
Gut, dann danken wir dir, wünschen dir eine schöne, erfolgreiche weitere Arbeit.
Ich wünsche euch viel Spaß.
Und du hast jetzt noch die Gelegenheit, all diejenigen, die euch tatkräftig und finanziell unterstützen möchten, nochmal durchzusagen, wie sie das können.
Mache ich sehr gerne. Also wer uns tatkräftig und finanziell und vor allem dann auch finanziell unterstützen möchte, sollte das möglichst mit einer Lastschriftermächtigung oder mit einem Dauerauftrag tun. Lieber ein kleinerer Betrag und den regelmäßig jeden Monat auf unserem Konto als mal ein etwas größerer. Damit ist uns sehr geholfen, auch weil es uns eben ein Mandat zum Arbeiten gibt. Die Kontonummern findet man selbstverständlich auf unserer Website.
BigBrotherAwards.de. Wir danken dir.
Mhm. Gut. Viel Spaß bei der Sendung.
Dankeschön, Padelun, nochmal an dieser Stelle. Ich denke, wir hören noch ein bisschen Musik nach diesem anstrengenden Interview. Es tut uns sehr leid, dass die Dynamik des Telefongesprächs ein wenig problematisch war. Das mit dem Aufnehmen klappt leider nicht so, dass man wirklich zwei gleichberechtigte Stimmen haben kann. Ja, trotzdem denke ich, war das doch so in Ordnung. Ja, noch ein bisschen Musik von Zerinnerung aus dem Mix, auch auf zerinnerung.de jederzeit runterzuladen.
Thank you.
Willkommen zurück bei den letzten 5 Minuten der Sendung vom 19. Dezember. Radio Chaotica, das monatliche Sprachrohr des Chaos Computer Clubs Karlsruhe, dem Entropia e.V. Ja, wir haben euch heute sehr viel über die Vorratsdatenspeicherung erzählt, recht viel über die Big Brother Awards. Wir möchten euch jetzt noch ein bisschen zu etwas Positivem einladen. Wer auch immer sich für solche Themen interessiert, der kann Ende des Jahres, also vom 27. bis zum 30. Dezember, gerne nach Berlin kommen. Dort findet der 22. Chaos Communication Congress statt. Das ist der alljährliche Treffpunkt für alle Hacker, für alle Datenschutzbewegten, für alle sonstigen Menschen, die sich für den Chaos Computer Club interessieren. In Berlin, ja, wird sich sicher lohnen, gibt einen ganzen Haufen an sehr interessanten Vorträgen, auch von Leuten wie Padelun, den ihr gerade im Interview gehört habt, von vielen weiteren Leuten, von internationalen Gästen. Ja, 96 Stunden lang nonstop. Naja gut, die Vorträge finden natürlich nur tagsüber statt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, nach Berlin zu kommen. Ja. Nein, Geist? Wollte dazu noch was sagen?
Sagen, dass es nicht nur was für Hacker ist, sondern sich auch für Leute, die sich für andere digitale Lebensaspekte interessieren, zum Beispiel blinkende Elektronik, die schön aussieht, nämlich die Blinken Light Screw und ähnliche Leute, Künstler sind auch dort und werden ihre Sachen vorstellen. Vielleicht sieht man auch den einen oder anderen VJ, der dort irgendwie seine neuesten Visuals vorführt. Code-Poeten wird es auch geben und ja, alles Mögliche, und was irgendwas mit Digitalem zu tun hat. Und gesellschaftlich.
Haufenweise, also Thema dieses Jahr ist Private Investigations, bezieht sich ein bisschen auf den Blade Runner Film, wo eben auch schon massiv in die Privatsphäre von Leuten eingegriffen wird in diesem Film. Und ja,
also schaut auf die Webseite www.ccc.de/Kongress ist es, glaube ich.
Ja, mit C-O-N-G-R-E-S-S, also Englisch. /2005, glaube ich. Ja.
Oder events.ccc.de.
Genau. Und dort gibt es noch viel weitere Informationen. Unter anderem den Fahrplan mit sehr interessanten Vorträgen. Der mir vorhin noch ins Auge gestochen ist, der vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, ist unter anderem mit Brenno de Winter. Ein holländischer Hacker, der den provokanten Titel trägt, We Lost the War. Also wir haben den Krieg verloren. Wie geht es weiter mit unserer Aktivität? Was können wir weiter tun, um uns zu wehren oder gegen weitere Überwachung und gegen weitere rechte Einschneidung im Netz und gegen weiteres Vorpreschen von großen Konzernen im Internet, gegen den Verlust der Kontrolle über unsere eigenen Computer selbst einzustehen. Ich denke, das wird einer der Höhepunkte. Andere gibt es natürlich auch reihenweise. Und vielleicht nutze ich das Ganze natürlich noch, um meine eigenen Vorträge anzupreisen. Ich halte nämlich auch 3 Stück. Einen zum TRIPS-Abkommen der WTO. Das ist die geistige Reihe. Das ist das Abkommen über geistige Eigentumsrechte in der WTO. Einen über über Kopierschutz in Saatgut, sogenannte Terminator-Gene und eine Einführung ins Urheberrecht. Gibt es noch andere Leute aus Karlsruhe, die Vorträge halten? Nein, ne?
Soviel ich weiß nicht, aber so ein paar Befreundete zum Beispiel. Also es wird auch einen Vortrag über die Entschwörungstheorie geben. Da wird Daniel Kuller, der wahrscheinlich auch bald hier noch Sendung machen wird mit mir zusammen, wird er darüber sprechen, was eigentlich so der Hintergrund ist bei diesen ganzen Verschwörungstheorien und diese dann hinterher entschwören.
Genau. Und natürlich reihenweise andere Menschen. Fukami wird einen Vortrag halten, der ist natürlich seit kurzem ebenfalls wie Starbuck CCC Karlsruhe Mitglied und damit werden die beiden auch einige Vorträge halten über Biometrie zum Beispiel bei Starbuck oder über, es gibt noch einen anderen Karlsruher, der einen Vortrag über die elektronische Gesundheitskarte halt, leider haben wir.
Thomas Maus ist das, den werden wir vielleicht auch nächstes Jahr bei uns in Karlsruhe mal zu einem Vortrag einladen, das haben wir eigentlich schon fest auf der Agenda sozusagen, ihn einzuladen.
Gut, wir haben noch 15 Sekunden, möchten uns bei euch für das Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bei Fragen presse@entropia.de oder radio@entropia.de.
radio@entropia.de, www.entropia.de/radio.
Genau, Dankeschön und tschüss.